Kastanienmännchen und Seniorenteller? Der Pflegepodcast von Humanas.
Hallo und herzlich willkommen zu Kastanienmännchen und Seniorenteller. Heute wollen wir über ein sensibles, aber wichtiges Thema sprechen, über das so öffentlich eher selten gesprochen wird. Den Tod in der Pflege. Hierfür bin ich, Jennifer Lorbeer, zu Gast in unserem Magdeburger Wohnpark in der Hans-Grade-Straße bei Gabi Will. Hallo Gabi.
Hallo.
Die Expertise der Palliativcare mitbringt. Und zudem begrüße ich Chris Urwan vom Bestattungsinstitut Samsara Bestattungen aus Magdeburg. Hallo Chris.
Ja, hallo.
Gut, ich habe es kurz angedeutet, wer ihr seid. Würde euch dennoch einmal bitten, euch kurz selber vorzustellen, woher ihr kommt, wie sieht euer Tagesablauf aus und was verbindet ihr auf beruflicher Ebene mit dem Thema Tod? Wer mag anfangen? Gabi, du?
Ja, ich bin also Gabriele Will. Meine Aufgabe ist ja die stellvertretende Pflegedienstleitung, bin auch in der Pflege natürlich mit drin. Und es gibt nicht nur Pflegen, die noch vieles können. Am Ende des Lebens kann man auch schnell mal palliativ werden. Und es ist schön, dass es sowas gibt. Und ich habe die Ausbildung gemacht als Palliativfachschwester.
Ja.
Und habe einige Jahre da auch aktiv mitgearbeitet.
Bist jetzt seit wann bei Humanas?
Bei Humanas bin ich jetzt seit 1. Oktober und habe den zweiten Wohnpark jetzt kennenlernen dürfen, war vorher im Rodotautring und finde es spannend, dass überall mit dem Thema auch zusammentreffe.
Okay, vielen Dank. Chris?
Ja, mein Name ist Chris Urwan und ich bin hier in der Gegend aufgewachsen, in Biederitz, ein Dorf nebenan. Und mit 13 kam durch einen Zufall für mich die Eingebung, dass ich Bestatter werden möchte. Habe damals dann die ersten Praktikas gemacht, mit 17 dann die Ausbildung begonnen in Wolfsburg, weil ich in Magdeburg keine Ausbildung gefunden habe. Und habe dann eigentlich fast immer nur in diesem Bereich Bestatter gearbeitet, habe aber auch schnell gemerkt, dass das Leben als Angestellter nichts für mich ist. Und darum hatte ich schon immer und lange den Wunsch, selbstständig zu sein. Und habe das dann im Jahr 2021, also jetzt vor 3 Jahren, hier in Magdeburg realisiert. Ganz klein, erst nur mit dem Laptop, alles outgesourced und alles, was reinkam, dann wieder reingesteckt ins Unternehmen und so Stück für Stück aufgebaut. Genau, und jetzt seit einem Jahr, seit ich einen Standort in Magdeburg Stadtfeld habe, kann ich dann auch tatsächlich von meinem Beruf leben. Vorher, die ersten 2 Jahre, habe ich immer noch nebenbei gekellnert, also in einer Bar als Barkeeper. Und freue mich jetzt riesig, dass ich wirklich von meiner, ich würde schon Passion und Leidenschaft nennen, meinen Beruf, dass ich davon mein Leben bestreiten kann und jeden Morgen aufstehe und mit Freude den Hinterbliebenen eine Bestattung bereiten kann oder organisieren kann, die heilsam ist, ne, die den Herzen der Angehörigen gut tut.
Okay, vielen Dank. Wir haben außerdem zu Anfang immer so eine kleine Tradition der Schnellfragerunde. Da stelle ich euch quasi pro und contra, aber 2 verschiedene Optionen zur Auswahl. Und das, was besser für euch zutrifft, das könnt ihr euch dann auswählen. Fange ich mal an mit vor Ort einkaufen oder Online-Shopping?
Vor Ort.
Kommt drauf an, was?
Also, was ist so dein Impuls? Was machst du vorrangig?
Und dann vor Ort.
Alles klar. Okay. Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Herzhaft.
Auto oder Fahrrad?
Kurzstreckenfahrrad, Langstreckenauto.
Okay.
Dann kommt das an, wie viel man transportieren muss.
Kommst du mit dem Fahrrad zur Arbeit, Agami?
Bis jetzt noch nicht. Sind ja nur 15 Kilometer für den Sommer. Hatte ich es mir eigentlich 1 bis 2 Mal die Woche vorgenommen.
Okay. E-Bike oder normal?
Dann sicherlich E-Bike.
Verstehe ich, ja. Film oder Serie?
Serie.
Serie.
Okay. Und als abschließende Frage, aktives Zuhören und mit Worten trösten oder stille Anteilnahme und einfach präsent sein?
Ich finde, das schließt sich nicht aus, aber wenn das Zweite, stilles Präsent sein.
Kommt auf die Situation an, wirklich. Und ja, manchmal muss man auch was sagen, dann nehme ich das Erste also auch mit Worten.
War das bei euch schon immer so, dass ihr so Todesfälle gehandhabt habt oder so mit dem Tod umgegangen seid? Oder habt ihr da diese Art und Weise, also meinetwegen jetzt mit Worten trösten oder du eher mit stiller Anteilnahme, dass ihr so die Angehörigen behandelt habt in eurem Berufsalltag? Habt ihr das erlernt im Berufsalltag oder war das von Anfang an so?
Also es ist mit dem Beruf gekommen, gewachsen und mit der Palliativausbildung natürlich nochmal einen Schritt weitergegangen und intensiviert, was man in welchen Fällen halt anwendet. Und es kommt auch drauf an, ich glaube, wenn ein Angehöriger viel reden will, muss man erstmal zuhören. Ist der eher still und hat nur ein, zwei Fragen, dann muss man natürlich mehr das Wort ergreifen und ist denn mehr aktiv.
Also wir haben in der Bestatterausbildung auch eigentlich nicht wirklich diesbezüglich was gelernt. Also wir haben zwar den Themenblock Trauerpsychologie gehabt, aber das war eher mager, was es dort zu erfahren gab. Dementsprechend eher gelernt übers Tun und dann eher gelernt, einfach natürlich zu bleiben. Ich denke, das ist so das größte Learning gewesen, einfach, dass man nicht versucht, auf Krampf noch irgendwie jetzt irgendwas zu sagen, sondern einfach, dass man einfach man selbst bleibt als Mensch und ja, denke.
Gabi, welche Herausforderungen begegnen dir so in der Arbeit, in der Sterbebegleitung oder sind dir schon begegnet?
Also was immer sehr herausfordernd ist, sind natürlich junge Menschen. Auch junge Menschen sterben, auch junge Menschen sind in der Pflege vorher gerade ambulant vertreten. Und das ist immer sehr schwierig bezüglich, gerade wenn es um das Alter geht, wo man selber ist, da den Sterbebegleitung auch gut hinzukriegen und auch davon wegzukommen, wenn man nach Hause geht. Ansonsten ja, sind mir viele Sachen von alt bis jung, von offenen Wunden, von normal in Krebserkrankungen doch sehr viel Krankheitsbilder schon untergekommen, wo man sagt, es gibt immer, nicht jeder ist gleich. Es ist immer unterschiedlich, wie man versorgen muss, was man versorgen muss. Der eine hat überhaupt keine Schmerzen und man denkt immer, der muss doch Schmerzen haben. Der nächste schreit vor Schmerzen und man weiß schon gar nicht mehr, was man geben soll. Der nächste ist einfach ängstlich und braucht wirklich nur die ruhige Hand und man ist da. Es gibt viele Facetten, die man bedienen darf und kann und wo man individuell ein Konzept erstellen sollte mit dem Arzt zusammen. Was brauche ich für Medikamente? Brauche ich überhaupt welche? Das ist schon sehr spannend und vielfältig und auch interessant.
Und mit Blick auf Sterbende oder mit Blick auf schwere Krankheiten, da ist es wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, absehbar, dass jemand sterben wird. Aber woran erkennt man denn, dass jemand stirbt oder dass er sich in dem Sterbeprozess befindet? Gibt es da überhaupt Anzeichen?
Ja, es gibt ja die 5 Sterbephasen, wo ja einer schneller durchläuft, der nächste halt ewig bei der zweiten, dritten verweilt und mit sich hadert. Anzeichen. Oft ist wirklich das Aufblühen nochmal so ein Anzeichen, so das Erledigen oder sagen, ich möchte den und den nochmal sehen, ich möchte das und das gern nochmal machen, sind so Anzeichen, dass es zu Ende gehen könnte. Die letzten 3 Tage merkt man halt schon, wie sich der Mensch verändert. In seinem Wesen, ob abwesend, oft lange schlafend, im Gesicht verändert, irgendwie wird immer denn alles größer, ob es die Nase, die Ohren, die Augen sind. Die Finger werden oft länger, obwohl die nur dünner werden. Das merkt man denn in den letzten Tagen schon, dass sich das so, das Ansehen verändert.
Gibt es auch noch, also ich kenne das nur, habe ich zumindest gehört, auch mit Essen verweigern und solchen Sachen.
Also wenn derjenige das noch aktiv mitbekommt, dass er jetzt wirklich die letzten Stunden oder Tage hat, dann ist oft das Essen verweigern, Trinken verweigern oder nur noch feucht halten. Dann muss man eben sehen, dass die Folge eben die Lippen feucht gehalten werden, die Mundschleimhaut gepflegt wird, die Nasenschleimhäute gepflegt werden, die Augen. Und dann reicht das auch. Und man muss den Angehörigen auch mitteilen, es ist nicht schlimm, wenn derjenige nicht mehr isst und nicht mehr trinkt. Er verhungert nicht und verdurstet nicht. Das ist einfach ein natürlicher Sterbeprozess, den, glaube ich, die Angehörigen schlimmer durchleben und eher leben als derjenige selbst.
Also habt ihr dann quasi so eine Doppelrolle, dass ihr zum einen die Menschen dann pflegt, bis sie versterben, als auch dann quasi im Nachgang so die, für die Angehörigen da zu sein?
Na, ich denke, es ist ganz wichtig für die Angehörigen auch vorher da zu sein in dem Palliativ-Care-Versorgung, da die ganz viel Fragen haben. Wann ist es soweit? Ist natürlich immer nicht schön, wenn man das vorm Sterbebett macht, sondern sich rauszieht, die Fachkraft fragt, Mensch, wie soll ich mich verhalten? Was kann ich alles noch tun? Oder was sollte ich lieber nicht tun? Ich glaube, Angehörigenarbeit ist vorher sehr, sehr wichtig zu besprechen. Wie ist man vorher miteinander umgegangen? Wie soll der letzte Schritt ablaufen? Was hatte derjenige oder diejenige noch für einen Wunsch? Wo hing sie oder er besonders dran? Das sollte man vorher mit den Angehörigen und auch wenn noch Redebedarf von demjenigen ist oder da auch herausfinden, was ist beiden wirklich wichtig.
Welche Vorteile hast du durch deine Fortbildung gegenüber jetzt Pflegekräften, die halt keine Palliativ-Care-Expertise haben?
Der Vorteil ist, wenn man die Ausbildung hat, man arbeitet ja mit den Ärzten denn zusammen. Die Ärzte schreiben einen Plan, was man bei welchen Symptomen, sind es ja doch andere Medikamente, die man denn verabreichen darf. Was darf ich geben, bei welchen Symptomen und dann kann ich handeln und muss nicht erst einen Notarzt rufen, einen Facharzt rufen. Der Palliativarzt ist eigentlich auch 24 Stunden, sollte der zur Verfügung stehen, um nachzufragen, soll ich das jetzt wirklich machen oder bei Zweifel, aber ansonsten hat man einen Plan, was bei welchen Symptomen man geben darf und das ist schon vorteilhaft gegenüber einfach nur Facharzt, der das denn nicht aufschreiben darf oder nicht verschreiben darf.
Aber diese Expertise kommt nicht bei jedem Sterbefall zu tragen, oder?
Nein, palliativ heißt ja, man wird nur palliativ eingeschrieben. Da gibt es eine Verordnung, die heißt Nummer 63. Und das muss der Arzt wirklich ausfüllen. Dann entscheidet die Pflegekasse, die Krankenkasse, ist es wirklich an dem. Und dann darf man die palliativ versorgen und auch begleiten. Und es ist eine andere Begleitung als eben in der normalen Pflege. Man hat mehr Zeit dafür, mehr Ruhe dafür. Es ist schon für denjenigen angenehmer, aber es muss eben absehbar sein, dass es die letzte Phase ist und austherapiert ist und eben als Arzt nichts mehr machen kann, außer die Symptome zu behandeln, wie Schmerz, wie Husten, wie Erbrechen, Angstzustände, das kann man eben alles damit ja, minimieren, soweit derjenige, der im Sterben ist, auch möchte, dass das erfolgt. Denn es ist immer ein Einvernehmen zwischen dem Sterbenden und der Palliativkraft, was möchte wer. Und das muss man vorher halt erfragen, wie weit möchten sie sediert werden, wie weit möchten sie klar sein noch, was möchten sie noch mitbekommen, was möchten sie gar nicht haben. Das muss im Vorfeld alles abgeklärt werden und da ist der Arzt mit der Fachschwester meist vor Ort und klärt das vor der Versorgung alles erst ab.
Okay. Und was passiert nachdem dieser Sterbeprozess quasi abgeschlossen ist, die Person gegangen ist? Wo treffen sich quasi dein Weg und in dem Falle Chris' Weg? Und wie geht's dann weiter?
Ja, wenn ihr tot eingetreten ist, nach einem Messen der Vitalwerte und dem Arzt Bescheid sagen, kommt der Arzt und stellt den Tod fest. Er kommt dann nochmal und stellt den Tod nach 3 Stunden fest. Und wenn die Angehörigen denn gesagt haben, ich habe mich verabschiedet, ich möchte, nein, es soll noch der Bruder, die Schwester und Enkelkinder kommen und sich verabschieden, dann dürfen die das ja auch gerne tun. Meiner Meinung ist das
36 Stunden.
36. Also meiner Meinung sind das 36 Stunden, die man zu Hause verbleiben darf. Und denn dem Bestatter doch vorher schon rufen sollte, wann das eben passieren sollte, wann es übergeht in die Bestattung. Und das ist vorher auch abgesprochen, soll die Pflegekraft den Bestatter anrufen, sollen die Angehörigen den Bestatter anrufen. Das klärt man vorher eigentlich ab.
Und du, Chris, weißt, wie viel vorher schon Bescheid oder wie lange brauchst du Zeit, um dich quasi vorzubereiten auf den Abtransport, sage ich jetzt mal, oder dass du da überhaupt das alles organisiert kriegst?
Ja. Also wie viel ich vorher weiß über die individuellen Fälle, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal kriege ich im Vorhinein schon Anrufe oder Besuche von den Familienangehörigen, die damit rechnen, wenn jetzt diese letzten Tage antreten so und schon mal etwas besprechen wollen, um ein ruhiges Herz zu haben. Manchmal kommt auch kein spontaner Anruf. Das heißt, man wusste ich vorher nichts von der Familie. Und in der Regel sind wir sehr schnell einsatzbereit, mit Ausnahme, wenn wir jetzt gerade selbst auf einer Bestattung sind zum Beispiel oder so, ne? Bislang hat sich aber alles sehr gut regeln lassen, dass wir meistens innerhalb von einer Stunde bis anderthalb Stunden sind wir dann vor Ort für die Überführung. Wenn es jetzt mal vorkommt, dass wir auf einer Bestattung sind, dann wird das halt in individueller Absprache mit dem Pflegeheim oder mit dem Wohnpark, wie auch immer, getroffen, welche Uhrzeit ist es okay, wenn wir da sind. Und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Und sollte es wirklich mal sein, dass jetzt jemand im Haus verstirbt und die Familie möchte unbedingt, dass ganz schnell die Überführung passiert, das kommt auch vor, dann gibt es halt zum Glück gute Kollegenhilfe, wo ich dann quasi andere Kollegen, andere Bestatter kontaktiere, die erstmal das übernehmen und die nächsten Schritte werden dann von mir übernommen. Genau. Das heißt, ein gutes Netz, welches so funktioniert, wie es quasi von Hinterbliebenen gewünscht ist. Genau.
Okay, und was sind dann die nächsten Schritte?
Nach der Überführung?
Mhm.
Genau, also wir überführen die Verstorbenen erstmal, je nach Gegebenheit waschen wir manchmal auch direkt vor Ort in den Verstorbenen noch, dass er nochmal frisch gemacht wird. Wenn Familienangehörige zum Beispiel da sind, fragen wir, was er vielleicht gerne anbekommt, Lieblingshose, Lieblingst-T-Shirt, wie auch immer, alles, was gewünscht ist. Dann wird er eingebettet im Sarg, zumindest im Pflegeheim und im Krankenhaus, und wird dann zu uns in die Kühlräume transportiert, wo er dann erstmal verbleibt. Mit einer Decke und einem weißen Kissen, sodass er einigermaßen bequem liegt. Ne? Mhm. Und dann gibt es in den nächsten 1 bis 2 Tagen in der Regel gibt's ein Gespräch mit den Angehörigen, wo dann ganz ruhig über alles besprochen wird. Gibt ja wirklich viel dann zu erledigen. Auf der einen Seite halt rein rituell gesehen, die Bestattung, wie soll die Bestattung ablaufen, aber wir leben halt auch in einem sehr bürokratischen Land, also gibt es auch sehr viel da zu erledigen und so gut es geht, unterstützen wir dabei, lotsen halt einfach durch diesen Prozess, einmal quasi formell, was die ganzen Sachen betrifft und dann aber halt vor allem halt begleitend für diesen, so seltenen, intensiven Schmerz, den man dann hat, ne, genau, ja.
Und gibt es da kulturell irgendwelche Unterschiede bei Bestattungspraktiken? Und wenn ja, wie beeinflusst das zum Beispiel den Ablauf, den du gerade beschrieben hast?
Absolut. Ne? Also größtenteils hab ich jetzt atheistische oder maximal spirituelle Menschen, die manchmal christlich, die halt das haben. Das heißt, die haben ja relativ normale Zeremonien und keine großen Abweichungen von dem, was mit dem Gesetz einhergeht. Wenn jetzt ein Moslem stirbt, ist es schon ein bisschen komplizierter, weil die haben eigentlich die Regel, dass man innerhalb von 36 Stunden schon bestattet wird. Mhm. Aber bei einer Erdbestattung, wenn es ein Moslem ist, braucht man auch eine Sterbeurkunde vom Standesamt und die kriegt man so schnell auf keinen Fall. Das heißt, da kommt man dann schon ein bisschen dahin, dass man einige zum Beispiel von Moslems, die Bräuche halt einfach nicht umsetzen kann, weil es sich mit unseren Gesetzen nicht vereinbaren lässt. Ne? Da muss man dann irgendwie einen Mittelweg finden, wie man bestmöglich die Leute dann halt bestattet.
Und wie lange dauert das, dieser ganze Prozess? Also vom Versterben oder vom Tod bis zum Begräbnis? Also was?
Also es gibt so gesetzliche Vorschriften, die sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, die man einhalten sollte. Bei einer Erdbestattung, das heißt, wenn es mit dem Sarg in die Erde geht, sind es 10 Tage. Und bei einer Feuerbestattung muss nach 10 Tagen die Feuerbestattung, die Kremation passieren und dann nochmal 30 Tage, bis die Urne beigesetzt werden muss. Das sind so die gesetzlichen Vorgaben. Ne? Und ungefähr in dem Rahmen hält sich das in der Regel dann auch auf. Ja.
Und wird immer, also es gibt ja einmal die Bestattung, aber es gibt ja auch die Trauerfeier. Ist das so Standard, dass das getrennte Termine sind oder wird das eigentlich alles zusammen? Wie ist da?
Auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was man im Grab hat, man sich aussucht meistens. Es gibt Gräber, da, also die Grüne Wiese kennt man zum Beispiel, so im Volksmund. Mhm. Da darf man halt hier in Magdeburg speziell bei der eigentlichen Beisetzung nicht dabei sein, wenn die Urne oder der Sarg dann quasi in die Grüne Wiese bestattet wird. Das heißt, da ist dann die Trauerfeier getrennt von der Beisetzung.
Warum, ganz kurz, warum darf man da nicht dabei sein?
Das sind Vorgaben vom Friedhof, die nicht wollen, dass der Friedhof will nicht, dass die Angehörigen wissen, wo genau die Bestattung ist, damit die Angehörigen nicht auf die Wiese treten, genau, weil das ist dann das, was vorkommt, und dort dann halt was einpflanzen oder was hinlegen. Es soll halt eine grüne, anonyme Wiese sein, die halt pflegeleicht gemäht werden kann. Das ist so der Hintergrund vom Friedhof, ne? Darum sollen die Angehörigen nicht genau wissen, wo die Bestattung ist. Bei anderen Gräbern, klassische Gräber, da ist das halt auch oft so, dass man quasi die Trauerfeier hat und dann der gemeinsame Gang zur Grabstelle ist. Dann, ja, das heißt, da ist dann Trauerfeier und Beisetzung in einem.
Und ich kenne ja auch so klassisch, habe ich, also das ist jetzt nur hören sagen, dass wenn man sich einäschern lässt und quasi die Asche verstreut haben möchte auf der grünen Wiese, dass das in Deutschland verboten ist oder jetzt inzwischen zu einem Teil erlaubt ist und wenn man noch ein bisschen was von der Asche oder verhält es sich damit?
Also da sind wir tatsächlich ziemlich hinterher, was die Gesetze betrifft. Bremen ist das einzige Bundesland, was da Lockerung hat. Da ist das Verstreuen der Asche erlaubt. In allen anderen Bundesländern, ne, Bestattungsgesetz ist normale Ländersache, das heißt, darum ist es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In allen anderen Ländern ist das nicht erlaubt. Es wird auch eigentlich nicht, oder es ist auch nicht erlaubt, dass die Asche getrennt wird, das heißt, dass man ein bisschen mit nach Hause nimmt. Mhm. Aber in der Praxis wird das gemacht und wird auch nicht irgendwie weiter geahndet oder irgendwas. Ne? Ja, es gibt auch immer mehr Wege, wie man die Urne mit nach Hause nehmen kann, zum Beispiel.
Das ist nicht erlaubt?
Auch das ist nicht erlaubt. Okay. Da gibt ja diese 30 Tage Bestattungsfrist. Aber es gibt Umwege, wie überall, worüber man das realisieren kann. Ne?
Ja. Okay. Gibt es noch so weitere Mythen oder so, denen du so in deinem Alltag begegnest, wie jetzt meinem Unwissen, dass man, ich kenne es aus amerikanischen Filmen, dass die da auf See sind und dann streuen die einfach die Asche da weg.
Genau, also es gibt Seebestattungen, die werden aber auch nicht gestreut hier in Deutschland, sondern da wird auch quasi wie so eine Aschekapsel, also nur eine Urne, die wird quasi beigesetzt. Diese Urne löst sich innerhalb von 36 bis 48 Stunden. Das ist so die Vorgabe, die so eine Urne haben muss innerhalb dieser Zeit. Löst sich diese Urne auf und die Asche, so die Theorie, liegt dann quasi in dem Moment schon auf dem Meeresgrund, wo sie auch nicht weggespült wird. Es sind auch vorgeschriebene Bestattungsplätze, sprich jetzt nicht, wenn man irgendwo baden geht, ist auch dann unten quasi der Seefriedhof. Ne?
Nicht unbedingt am Barlieber See.
Genau, genau, nee, Ostsee, Nordsee ist so in Deutschland, sind so die Orte. Ne? Eine weitere, ein Mythos, der mir gerade einfällt, so als einer, ist, dass bei einer Erdbestattung, dass man von Würmern gefressen wird, was kompletter Humbug ist, weil so tief wie Erdbestattungen beigesetzt werden, so tief leben keine Würmer, außerdem sind das Veganer-Würmer. Dementsprechend ist das halt ein bekannter Mythos, ne, der nicht stimmt.
Okay. Und wie reagieren Menschen, denen du neu begegnest, so darauf, wenn du erzählst, dass du Bestatter bist?
Ich lebe ziemlich zurückgezogen, ich lerne gar nicht so oft neue Menschen kennen. Meistens halte ich es dann, also ich habe so viele Gespräche in meinem Leben führen müssen, ich musste so oft in meinem Leben erklären, wie das zu diesem Beruf kam, dass ich ehrlich gesagt gar keine Lust mehr darauf habe, immer die gleiche Geschichte zu erzählen und darum erwähne ich es meistens gar nicht.
Ja. Aber nein, wir müssen aber ja schon drüber sprechen. Du hast ja vorhin gesagt, mit 13 hast du beschlossen, dass du Bestatter werden möchtest. Kannst du darüber, also magst du mal darüber erzählen, warum?
Genau, gleiche Geschichte dann wie. Nein, also ich bin auch Buddhist, das vielleicht muss dazu erwähnt werden, oder sehe mich als ein Schüler vom Buddha und dementsprechend glaube ich auch an die Wiedergeburt und das bedeutet für mich, dass ich denke, dass ich an einem vorherigen Leben schon Ursachen dafür gelegt habe, dass ich in diesem Leben jetzt, sage ich mal, mich stark mit dem Tod beschäftige. Denn das war schon als Kind so, dass ich in dem Moment, wo andere Kinder im Sandkasten gespielt haben, saß ich alleine in der Ecke und habe über den Tod nachgedacht. Aber das ist jetzt nicht irgendwie düster oder irgendwie bedrückend, sondern es war für mich einfach, hey, krass, dieses Leben, das ist sehr begrenzt, das wird eines Tages zu Ende sein, das kann schon morgen soweit sein oder es wird irgendwann soweit sein. Was bedeutet das denn jetzt für die Zeit, wo ich hier auf der Erde bin? So viele verschiedene Fragen. Was bedeutet, was kommt danach? Pipapo. Aber diese Fragen haben schon immer in meinem Kopf rumgegeistert. Und als dann durch einen Zufall im Gespräch mit einem Kumpel auf den Tisch kam, dass es diesen Beruf als Bestatter gibt, hat mich das damals einfach magisch angezogen und konnte dann ein Praktikum machen, was meine Eltern mir besorgt haben, also ein Bestatter hier in Magdeburg kannten. Und ja, das führte dazu, dass das mich damals einfach unglaublich angezogen hat und damals wusste ich gar nicht, warum. So, heute weiß ich, okay, es ist diese unglaubliche Verbundenheit zur Endlichkeit. Jeden Tag sehe ich, wie schnell das Leben vorbei sein kann und weiß dadurch auch unglaublich jeden Tag zu schätzen. Auf der anderen Seite habe ich damit wirklich einen Job, genau wie du, Gabi, wo ich weiß, ich kann Menschen helfen. So, ne? Es ist jetzt nicht irgendein Job, den ich mache, der dem großen Kapitalismus-System dient, der einfach nur noch mehr Konsum fördert, sondern das sind Menschen, denen geht es unglaublich schlecht. Und so gut ich nur mal kann, klar kann ich diesen Schmerz nicht wegnehmen, aber so gut ich nur mal kann, kann ich für die Menschen da sein und einfach eine kleine Stütze sein. So, ne? Weil viele Menschen, gerade bei uns in Deutschland, die können einfach überhaupt nicht damit umgehen, wenn sie hören, okay, bei meiner Freundin ist jetzt die Mutti verstorben oder der Ehemann, dann, wir lernen das nicht in unserer Kultur, dann mit den Menschen umzugehen. So, ne? Und wir denken, wir müssen sonst was für Hexenkunststückchen machen. Dementsprechend stehen die oft ganz alleine da. So, ne? Und
hast du da Tipps oder Ratschläge an Menschen, die da gerade akut mit dem Tod konfrontiert worden sind?
So oder? Sein wie immer, ganz normal, und fragen, ob man was tun kann. Das war's. Ne? Einfach ganz normaler Mensch sein. Und meine, also Mitgefühl ist ja eigentlich von alleine da, wenn man mit dem redet, denke ich mal, bei den meisten Menschen nichts Besonderes. Ne? Einfach da sein und nicht wegignorieren. So, ne? Nicht so tun, als ob nichts wäre, aber auch nicht jetzt denken, man muss irgendwie jetzt ein Stückchen machen. Ne? Einfach da sein. Ja.
Gabi, wie bist denn du auf die Weiterbildung oder Fortbildung der Palliativcare gekommen?
Da wir in der ambulanten Pflege halt viele Fälle denn dazu bekommen haben, die Krebs hatten, die im Endstadium waren, die Morphin bekommen haben, Überpumpe. Und da hieß es halt, wir bräuchten mal eine palliative Versorgung. Und da hat der Betrieb halt gesucht, welche Schwester möchte gerne in diese Richtung gehen und haben dann die Ausbildung genießen dürfen. Und habe auch festgestellt, bin A, so ein sozialer Mensch, wo ich sage, ich pflege auch so, wie ich später gerne gepflegt werden würde. Und mir tut das oft weh. Man sieht, man hat nicht so viel Zeit oder die Zeit fehlt nochmal oder für ein Gespräch. Und in der palliativen Versorgung hat man die Zeit doch eher genossen, da einfach zu sitzen, zu erzählen, auch von früher oder von jetzt und von Wünschen und von Ritualen halt auch. Was möchte ich gerne? Möchte ich die Kerze hinterher anhaben? Ich mache das Fenster auf. Ich stecke ihn nicht bis oben hinzu. Alles so kleine Dinge, wo man sagt, und alles behutsam. Das schätze ich schon in der palliativen Versorgung, dass man da viel anders agieren kann als in einer normalen ambulanten Versorgung. Und man, für mich selber war die Palliativversorgung so in meinem Alltag sehr schön. Ich konnte selber runterfahren, was ich mir immer sehr schwer fällt sonst, weil ich eher ein aktiver Mensch bin. Und ich kam einfach auch, wie Chris sagte, dazu mal nachzudenken, ist es das Leben, wie gestalte ich mein Leben, lebe ich jetzt, lebe ich später, wie versorge ich meine Mitmenschen, wie gehe ich mit den Mitmenschen um, was ist mir wichtig, und das prägt schon ein bisschen auch privat, und natürlich die Arbeit macht es leichter, manchmal zu antworten bei der Pflege. Wenn jemand sagt, Mensch, ich bin 94 und ich will eigentlich gar nicht mehr leben, dann kann man schon mal herauskitzeln, was war denn im Leben schön? Was macht das Leben aus? Wann sind die schönsten Zeiten? Und dann werden die auch ganz locker wieder und freuen sich doch, dass sie noch da sind. Und so kleine Dinge, wo man dann doch was rauskitzeln kann und sagt, man muss die Schmerzen nicht ertragen, man kann dagegen was machen, man muss nur wissen, inwieweit und geht man mit den Schmerzmitteln und was ist denn zu viel, will man das denn haben? Ja, den Grad zwischen sediert sein und normal leben können, das muss man schon bei jedem individuell rausfinden und das ist dann auch wichtig. Man muss nicht mit Symptomen umgehen müssen, man kann die auch behandeln. Und wie weit kann der Arzt da halt was aufschreiben, um dass beide damit leben können, der Arzt und auch diejenigen. Hm.
Na, hattest du jemals irgendwie Berührungsängste mit dem Tod?
Berührungsängste mit dem Tod hatte ich nicht. Nein, es kommt natürlich in der ambulanten Pflege auch ganz viel vor, dass welche sterben, auch hier. Mhm. Leider im Wohnpark in dem ersten. Ich habe angefangen und innerhalb von 2 Monaten starben 3 Leute.
Mhm.
Nicht unter meinem mit Zutun, nein. Es kam einfach vor und das waren auch ganz 3 unterschiedliche Sterbefälle. Bei einer halt ganz plötzlich, der andere war schon palliativ und das ist schon, ja, man nimmt es mit, oft auch, wenn man das Zimmer betritt. Ich habe auch ambulant ganz viel, wenn die gestorben sind. Man wusste hinter dieser Gardine, warst du schon mal in der Wohnung da, die lag im Bett und war friedlich eingeschlafen, ich war dabei und der Ehemann war zufrieden und war beruhigt. Das prägt einen schon, wenn man so denn mehrere Jahre in einem anderen Pflegedienst war, ich sehr lange Jahre, dann kennt man schon einige Fenster und Wohnungen, wo wer verstorben ist. Das berührt einen kurz, aber man darf es nicht zu tief in sich reinlassen, weil dann wird man halt ruhig und verschlossen, denke ich. Man muss drüber sprechen. Und wir hatten da auch die Möglichkeit, mit jemandem Fachliches zu sprechen und dann eben so eine Runde zu machen, dass wir nicht zu tief auch ins Loch fallen oder was bewegt uns, was tun wir dagegen, gegen unseren Unmut oder gegen unsere Trauer. Mhm. Denn nicht jeder, der verstirbt, verarbeitet man gleich.
Und hast du noch weitere Tipps zum Beispiel an Pflegekräfte, die wirklich so ein bisschen sich davor scheuen, vor der Begegnung mit jemandem, der stirbt, außer dass man darüber spricht?
Also das Sprechen ist ganz wichtig, nicht zu jemandem, der neu anfängt, sagt, das gehört halt dazu zum Beruf oder geh mal rein, halt mal die Hand. Es könnte sein, dass derjenige bald stirbt, das ist eigentlich mit das Schlimmste, was man jemand Neues oder einem Lehrling antun kann. Man sollte schon mit dabei sein, wo gut man begleitend darauf vorbereiten auf den Tod. Sie haben zwar in der Schule, aber praktisch ist es dann doch immer schon nochmal eine Nummer anders. Und was passiert damit und den hinterher auf jeden Fall, wenn er das die ersten 2, 3, 4 Mal erlebt hat mit demjenigen, mit der Auszubildenden oder auch mit der Schwester, die es noch nicht so oft erlebt hat, sprechen, Gespräche führen, wie geht es dir, was war jetzt das Schlimmste, was du erlebt hast, oder mhm. Es kommt natürlich auch drauf an, wie stirbt derjenige, stirbt er in Angst oder schläft er friedlich ein. Mhm. Das ist auch nochmal so ein Unterschied, aber man muss da dranbleiben und auch einfach mal drüber sprechen, auch in der Familie, und man braucht in der Familie auch ein bisschen Halt, wo man mal drüber sprechen kann oder mit jemandem sprechen kann, finde ich persönlich ganz wichtig.
Habt ihr denn irgendwie bestimmte Rituale oder Traditionen festgestellt, die eurer Meinung nach besonderen Trost oder Unterstützung für Trauernde bieten?
Ja, selber nochmal den Angehörigen halt in den Arm nehmen. Sagen, wollen wir eine Kerze aufstellen, ist hier sehr viel verbreitet. Wollen wir das Fenster aufmachen? Wollen wir sie nochmal schön hinlegen, parat legen? Denn übernimmt ja nachher der Bestatter, da ist ja für uns in der Pflege denn das Ende. Also schön hinlegen und vorbereiten für den Bestatter, ja, aber dann endet unsere Versorgung ja. Und manche möchten eine Blume hinstellen, manche möchten einfach nochmal hinterher einen Kaffee trinken. Manche sind aber auch so aufgelöst, dass sie alles auf einmal machen können. Ich brauche die Papiere, ich brauche den Bestatter und ich brauche den Arzt, am besten den Bestatter vorm Arzt. Also ist ganz unterschiedlich. Ich hatte auch hier ein älteres Ehepaar, ein ganz liebes. Die waren ganz innig und sind um die 90 gewesen und sie ist gestorben. Und er wollte gerne noch eine Nacht neben seiner Frau schlafen. Und konnten viele Kollegen auch nicht verstehen. Aber viele auch doch verstehen, warum verbringe ich noch eine Nacht mit der verstorbenen Ehefrau. Und für den war das einfach wichtig.
Hast du die Erfahrung mit besonderen Ritualen oder Traditionen gemacht, die helfen können?
Also ich denke, dass das bei jedem wirklich komplett individuell ist, was da hilft. Was dem einen vielleicht hilft und was dem wirklich gut tut, würde der andere ganz komisch, sperrig und lächerlich finden. Also im Prinzip denke ich, dass das, was ich dann tun kann, ist herauszufinden, wer war der Mensch, der gestorben ist, wer sind die Hinterbliebenen und dann bestmöglich die Abschiedszeremonie, insofern eine überhaupt gewünscht ist, manchmal wird auch gar keine gewünscht, daran anzupassen. Und für die einen bedeutet das, wie du schon sagst, vielleicht ein Kerzenritual, jeder zündet eine Kerze an. Für andere bedeutet das, im Stuhlkreis zu sitzen, jeder spricht ein bisschen darüber, über die Zeit gemeinsam mit den Verstorbenen. Für andere bedeutet das, ein FCM-Lied nochmal zu hören. Es kann so unglaublich vielseitig sein, was gut tut. Ja, also das ist ja pauschal gar nicht sagen kann, ne? Okay. Einfach, dass es auch wieder, wenn ich mich da wiederhole, aber einfach, dass es echt ist, einfach, ne? Das ist jetzt kein althergebrachtes Kulturgebäude ist, welches wir jetzt über die Bestattung stülpen. So machen wir das schon immer und so wird es auch jetzt gemacht, sondern wirklich, was passt. Ja. Mhm.
Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr so während eures Berufslebens gemacht, die euch besonders geprägt haben, also in Bezug auf den Tod?
Auch schöne Sachen in der Vorphase eben auch, viel erfahren über den Menschen nochmal. Viele sind ja auch noch fit, dass man die in den Rollstuhl noch setzen kann und mal rausgeht an den Teich oder nochmal in den Ort, wo er hin möchte. Und man erfährt dann eigentlich sein ganzes Leben erst die letzten Tage, Wochen, kommt drauf an, Monate. Ja, man weiß nie, wann das Ende kommt. Über ein halbes Jahr schon manche begleitet, manche aber auch, die kamen aus dem Krankenhaus oder haben keinen Palliativplatz bekommen. Das waren 3-4 Tage, da erfährt man dann nicht mehr so viel, aber die man doch länger in eine Woche begleiten darf, erfährt man sehr viel über das Leben, über was hat das Leben geprägt, was war denen wichtig. Und es gibt halt ja schöne Sachen, die man dann erfährt, wo man sagt, ja, das Leben ist lebenswert, der hat wirklich sein Leben genossen, der war immer aufgeschlossen zu jemand anderen, die Familie hat zusammengehalten, aber es gibt natürlich auch Sachen, die man im Tod erst erzählt, sicherlich, was denn nicht so schöne Sachen sind, wo man dann erfährt, sie wurden halt vorher nicht so gut behandelt oder wurden vielleicht auch mal missbraucht. Und das kommt erst später raus und das macht einen natürlich auch traurig, dass man das halt auch nicht abwenden kann, aber dann muss man die halt auch anders abholen.
Und inwiefern hat dich das dann geprägt so ein bisschen?
Indem man mehr über sein eigenes Leben nachdenkt oder wie man den Nächsten begegnet, den es auch so gibt. Oder man stellt die Fragen denn schon anders oder man hat einen anderen Blick schon auf die Menschen, die man begegnet, die man pflegt, die man betreut, die man in der näheren Umgebung hat. Also man hat schon ein anderes Auge dafür, was man in der Umwelt macht oder wenn man das öfter erlebt.
Okay. Und Chris, bei dir?
Ich würde auch sagen, dass es vielleicht jetzt gar nicht unbedingt groß die einzelnen Fälle sind, sondern so das große Ganze, dass man überhaupt jeden Tag damit zu tun hat, dass das halt prägend ist. Ja, klar, das erste Mal ein Baby oder ein Kind verstorben zu haben, das geht einem nicht aus dem Kopf so. Das Bild merkt man sich, also geht es mir zumindest. Also so Bilder, die man als Bestatter halt sieht, die halt eher nicht schöne Tode sind, so das bleibt hängen. Aber ich würde sagen, dass das gar nicht so prägend ist, wie einfach dieses jeden Tag zu sehen, dass Sterblichkeit existiert.
Genau. Okay, und gibt es, du hast es ja schon angedeutet, so wenn jetzt das erste Kind, das erste Baby quasi, was man dann bestattet, gibt es sonst noch irgendwelche Momente, an die ihr euch erinnert? Also wirklich so Einzelfälle, die besonders sich eingeprägt haben?
Also wir hatten leider auch eine Kollegin, die wir palliativ betreut haben und die dann auch verstorben ist und die wünschte sich halt nicht in Trauerkleidung die Bestattung. Und das war mal eine ganz andere Erfahrung. Auch sie wollte bunt, sie wollte einfach so, wie das Leben für sie war, wollte sie halt auch auf der Beerdigung haben. Und das hat, die meisten haben es halt erfüllt. Und das fand ich auch gut, dass man sowas respektiert, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass in Trauerkleidung gekommen wird. Ich möchte alles bunt haben. Ich möchte bunte Blumen vorher, wenn man das bestimmen kann. Und dann sollte man das auch respektieren als der Anteil hat am Tod. Und weiterhin ist es auch schwer, wenn es Angehörige von Kollegen trifft oder selbst Kollegen trifft, die zwar nicht palliativ sind, aber wie rate ich denjenigen, wie was? Wir hatten auch einen Fall, da ist ein Enkelkind gestorben und aber noch sehr früh, also vorzeitig. Und die Oma kam auch nicht damit zurecht, was soll ich jetzt tun? Und da wandte sie sich auch an mich. Und es war schwer, ihr was zu raten, weil wie soll sie sich verhalten gegenüber der Tochter, gegenüber das tote Kind? Wie soll sie sich selber verhalten? Was macht sie am besten? Und ich sage, Mensch, du hast doch schon ein Enkelkind. Sei für deine Tochter da, für dein Enkelkind da. Und da hilfst du dir am besten selber auch mit, wenn du aktiv bleibst. Es nützt ein Bein nichts, wenn du in einer Sofaecke sitzt und mittrauerst, ist für dich auch wichtig, das alleine mit dir auszumachen. Aber hilf einfach deinem Enkelkind und deiner Tochter in der Trauer und du wirst sehen, du kommst da am besten hinweg drüber und innerhalb der Familie zu unterstützen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das hat sie dann auch befolgt und sagte, Gabi, was Besseres hätte ich gar nicht machen können, um deinen Rat zu befolgen. Und war dann auch wieder sehr schnell einsatzbereit, auch auf Arbeit. Und sagte, meine Tochter fand das ganz toll, dass ich das wirklich so gemacht habe. Mhm. Und es war die richtige Entscheidung. Hätte auch genau nach hinten losgehen können, dass die Tochter sich selber mit sich das ausmachen hätte wollen. Aber in dem Fall war es halt genau das Richtige, was ich geraten habe. Und da freut man sich natürlich drüber, einen Rat weiterzugeben, der gut passt. Es passiert natürlich auch, wenn man zu Hause bei Angehörigen ist und man gibt Ratschläge, wo man genau ins Gegengesetzte trifft, wo die Angehörigen sagen, nee, das will ich ja jetzt hier gar nicht. Mhm. Ja, auch das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann nicht das Essen da einfach wieder abräumen, ohne dass der das aufgegessen hat oder ohne dass der getrunken hat. Und dann muss man wirklich beim Ursprung anhören, was tue ich denjenigen wirklich an, wenn ich den noch mit Essen und Trinken quäle, mache ich nichts Gutes. Mhm. Und da braucht man halt viel Redebedarf oder viel Aufklärung vom Grund auf, um denen das verständlich zu machen. Das Nichtstun fällt ihnen denn schwer.
Okay. Und Chris, bei dir gibt es da noch irgendwelche Momente, die besonders sich manifestiert haben?
Weil natürlich dann auch immer, wenn ich sowas sage, Rückschlüsse auf die jeweiligen Familien zu ziehen sind. Mhm. So, ne? Und ich da ungern möchte, dass sich da jemand quasi jetzt in meinen Worten wiederfindet. Aber ganz allgemein, überall, wo es so gleichaltrig ist. Ne? Und wenn es so ein gleichaltriger junger Mann ist, so, ne? Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Und dann habe ich dann da Eltern sitzen, wie meine Eltern. Das ist schon prägsam, ja.
Und hättest du irgendwelche Ratschläge, die du Menschen an die Hand geben kannst, die die gar nicht mit dem Tod umgehen können oder den Tod scheuen geradezu, also die da Schwierigkeiten einfach haben, damit umzugehen?
Vorsichtig anfangen? Ich überlege gerade. Also ich kann auf jeden Fall nur ganz klar empfehlen, sich gedanklich, geistig darauf einzulassen und zu realisieren, dass das einfach normal ist, dass der Tod da ist. Aber ich weiß nicht, ob jetzt Menschen, die da nicht so eine Berührung oder die Berührungsängste haben, ob denen das jetzt hilft, wenn ich das sage. Mhm. Wahrscheinlich werden aber so eine Menschen sich auch diesen Podcast nicht anhören. Ne? Mhm. Ja, ich stark davon aus.
Oder vielleicht gerade deshalb, weil sie irgendwie Wege suchen, um damit umzugehen. Mhm. Also insgesamt, wie seht ihr das? Wird ausreichend über den Tod gesprochen?
Nein.
Also,
Eindeutig nein. Viel zu wenig, ja.
Und was sind die Gründe dafür?
Angst.
Angst, was falsch zu machen, Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, selber mit dem Tod sich nicht beschäftigt zu haben und daher das weit wegschieben, ja. Um zu sagen, nee, mich betrifft das ja nicht, das ist, sehe ich viel, dass es da nicht drüber gesprochen wird, auch im Vorfeld, manche Kinder oder umgekehrt, wenn Kinder sterben, ist es natürlich schlimmer. Aber auch die Eltern überhaupt nicht fragen, was haben sie denn für Wünsche hinterher? Wollen sie Erdbestattung oder Feuerbestattung oder Seebestattung? Dass man da in vielen Familien gar nicht drüber spricht, das einfach auch wegschiebt. Nee, mit Tod will ich nichts zu tun haben. Das ist überall, aber nicht bei uns oder bei mir in der Nähe. Und viele Angehörige oder Mitmenschen können auch nicht verstehen, dass man ja auch anders trauern kann, dass jeder anders trauert. Einer braucht eben ein halbes Jahr, der jeden Tag zum Friedhof geht und da Blumen hinstellt. Der nächste stellt sich ein Bild in ein Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer und stellt jeden Tag da ein Blümchen hin. Der nächste sagt, ich kann überhaupt keins sehen. Ich räume jetzt die ganze Wohnung leer. Ich brauche keine Erinnerung. Das macht mich krank. Das ist so sehr verschieden, wo man sich als dazu kommen da manchmal Wunder, warum macht der das? Ja? Mhm. Aber jeder trauert doch anders und man muss es einfach hinnehmen und sagen, ja, dann ist es eben so und auch denjenigen da hinführen, was du machst mit deiner Trauer, das ist vielleicht richtig und wenn er Gesprächsbedarf braucht, dann gerne eine Hand reichen und sagen, komm, dann erzähl. Das denke ich, wird in der Gesellschaft wenig gemacht.
Chris, was meinst du, was könnte man dazu beitragen, außer einen Podcast drüber zu machen, ja, diese Ängste abzubauen?
Einfach so viel und wie oft wie möglich drüber reden, ja. Zum Beispiel wie so ein Podcast. Und Menschen wie wir, die jetzt in diesem Bereich arbeiten, das vielleicht in die sozialen Medien das tragen, ne? Drüber sprechen. Und wenn sich mal jemand offen zeigt, man muss ja jetzt nicht in Alltagssituationen aufdringlich damit sein, aber wenn sich mal jemand offen zeigt, dann halt gesprächsbereit sein und da drüber zu reden, so, ne? Und ja, ich denke, viel mehr kann man da nicht tun, so, weil die abblocken, werden lange noch abblocken, ja. Vielleicht mit einem Generationswechsel legt sich das ein bisschen, wird bei uns in Deutschland ein bisschen heller beleuchtet und ja, einfach mehr Thema.
Genau. Okay. Na, dann hoffe ich mal, dass wir damit jetzt ein bisschen was dazu beigetragen haben. Dann vielen Dank an Gabriele Will und an Chris Urban für die ehrlichen Einblicke und das wichtige Gespräch über den Tod in der Pflege. Unsere Humanas Sportstunde kehrt in 2 Wochen zurück mit einer neuen Episode und Fabian Biersdorf dann auch wieder am Start. Bis dahin wünschen wir euch einen einfühlsamen Umgang mit diesem sensiblen Thema und viel Kraft für eure Arbeit.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Okay, dann tschüss.
Tschüss.